Wir wollen weitermachen im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Verse 8 bis 9. Und ich möchte aber vom Zusammenhang her ab Vers 6 vorlesen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Also wir haben uns das letzte Mal schon damit beschäftigt, mit dem Vers 8, ein bisschen mit Vers 9. Und man kann hier drei Punkte herauslesen, die hier uns von Petrus mitgeteilt werden, nämlich drei Aufforderungen, nämlich erstmal die Aufforderung in Vers 8, seid nüchtern und wacht. Ja, das ist nötig, die Nüchternheit und die Wachsamkeit, weil wir einen Widersacher haben, nämlich den Teufel, und der geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht und sucht, wen er verschlingen kann, wie uns Petrus hier sagt. Und es ist ja so, wir dürfen das nicht ignorieren, diese Tatsache, dass wir einen Feind haben. Wenn wir nicht wachsam sind und das ignorieren, dann sind wir eben auf diese Angriffe, die vom Feind sicher kommen werden, eben nicht vorbereitet. Deswegen sollen wir nüchtern sein und wachsam sein. Nicht nüchtern zu sein, kann auch dazu führen, speziell dazu, dass wir auf seine Verführungen reinfallen. Ja, seine Verführungen kommen ja oft mit großer Begeisterung. Ja, auch Verführer können sehr stark begeistern und mit Begeisterung andere mitreißen. Und wenn man nicht nüchtern ist, dann sagt man, boah, der hat so eine Begeisterung, so eine Liebe und ist schon offen dafür und lässt sich da mitreißen und ist eben nicht nüchtern und prüft das nüchtern anhand vom Wort. Und deswegen ist diese Nüchternheit wichtig, dass wir das nüchtern am Wort prüfen. Das schauen wir uns auch nochmal kurz an, wobei ich dazu sagen muss, dass dieser Punkt ja letztes Mal schon ausführlich behandelt worden ist. Seid nüchtern und wachsam. Dann haben wir den zweiten Punkt, widersteht. Widersteht dem Teufel, wir sollen widerstehen, wir sollen fest im Glauben sein und so dem Teufel widerstehen. Auch da gehen wir noch drauf ein. Und dann der letzte Punkt, der dritte Punkt, ist zu hoffen und zu vertrauen. Auf wen? Auf den Gott aller Gnade. Er ist der Gott aller Gnade, er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit und wir dürfen ihm vertrauen. Er hat es unter Beweis gestellt, dass er vertrauenswürdig ist, indem er nämlich sich für uns hingegeben hat. Also schauen wir nochmal eben als Wiederholung vom letzten Mal kurz den Punkt 1 an. Eben hier diese Aussage, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wir hatten das letzte Mal gesehen, dass speziell in drei Bereichen der Teufel wirksam ist. Das ist nicht alles, denn wir könnten noch viel mehr sagen darüber, aber das sind die drei Punkte, die ich herausgreifen wollte und aufzeigen wollte. Und zwar erstens, er klagt an. Es macht ihm besonders viel Freude, die Gläubigen anzuklagen. Ja, sie anzuklagen, vor Gott zu erscheinen. Wir sehen das zum Beispiel am Beispiel von Hiob, aber wir haben das auch gesehen in Offenbarung 12, Vers 10, dass er auch heute noch der Ankläger der Gläubigen ist. Also das war nicht nur im Alten Testament so, das ist auch im Neuen Testament so. Aber gut zu wissen ist, dass wir einen Verteidiger haben, nämlich den Herrn Jesus Christus. Und wenn der Teufel uns anklagt wegen Sünden, die wir begangen haben, dann haben wir diesen Verteidiger, den Herrn, der sich selbst für uns hingegeben hat. Er kann seine Wunden zeigen, er kann zeigen, dass er den Preis bezahlt hat und dass es keine Grundlage dafür gibt, uns anzuklagen. Trotzdem ist es natürlich so, wenn ein Gläubiger bewusst Sünde in seinem Leben duldet, dann ist es möglich, dass Gott zulässt, dass er verführt wird, angegriffen wird. Also es ist nicht so, dass ein Gläubiger sagen kann, ich sündige halt so viel, wie ich will. Ich habe ja einen Verteidiger, der wird mich immer verteidigen und alles wird immer gut ausgehen. Nein, wenn wir mit der Sünde spielen und liebäugeln und sie dulden in unserem Leben, dann müssen wir entsprechend mit Konsequenzen rechnen. Und das heißt konkret, dass Züchtigung kommen kann in das Leben des Gläubigen und Gott kann zulassen, dass der Widersacher diese Züchtigung ausführt. Also das ist ein Punkt, er klagt an. Dann Punkt 2, er verführt. Er hat ja die ganze Welt verführt. Die Bibel nennt ihn den Gott dieser Welt. Die ganze Welt ist unter seiner Herrschaft, natürlich nur in dem Rahmen, wie Gott es zulässt. Er ist der Verführer. Und jetzt können wir auch meinen, ja gut, wir sind ja gläubig, wir haben ja den Heiligen Geist, wir können nicht verführt werden. Aber da sagt die Bibel etwas anderes. Die Bibel sagt, dass er speziell versucht, auch Gläubige zu verführen und sie so nutzlos zu machen für den Herrn. Ein Gläubiger, der sich einlässt auf falsche Lehren, der wird vom Herrn nicht mehr gebraucht werden können. Der wird sozusagen kaltgestellt. Ja, und das kann wirklich eine ganze Zeitspanne in seinem Leben sein, dass ein Gläubiger dem Herrn nicht dienen kann, weil er sich verführen lässt von dem Widersacher. Er verführt. Und da ist natürlich ganz wichtig, das Wort zu studieren. Und wie ich es gesagt hatte, wirklich nüchtern auch die Dinge am Wort zu prüfen. Nicht einfach jede Lehre, die irgendwie gut klingt, annehmen und dann wieder eine andere Lehre annehmen. Das sagt auch die Schrift, dass wir uns nicht hin und her schaukeln lassen sollen von jedem Wind der Lehre oder ja, dass wir da nicht drauf reinfallen sollen, sondern wir sollen es nüchtern prüfen. Ja, und es kann noch so gut klingen und teilweise mit der Bibel begründet sein, wenn wir das prüfen anhand dem Wort, dann haben wir auch die Hilfe vom Herrn, wirklich das zu entlarven und das von uns zu weisen und eben nicht anzunehmen. Er verführt und er verfolgt. Das ist dann eine Methode, die er anwendet. Es kann sein, er schafft es weder mit Punkt A noch mit Punkt B Erfolg zu haben, aber dann ist immer noch die Verfolgung da. Und Petrus, der ganze Petrusbrief dreht sich ja darum, die Gläubigen auf Verfolgung vorzubereiten oder diejenigen, die schon verfolgt werden, darauf einzustellen, dass Verfolgung wirklich ein Teil der Nachfolge ist, denn es heißt, dass eben, wer dem Herrn nachfolgt, der wird Verfolgung erleiden. Das ist Teil wirklich des Kreuzes, das wir zu tragen haben. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich die Zusage des Herrn, dass er durchhilft, dass er mit uns ist, dass er ganz speziell in der Verfolgung auch da ist bei den Gläubigen. Und das haben wir gesehen zum Beispiel, wenn wir den Petrusbrief anschauen. Zum Beispiel in Kapitel 4, ihr erinnert euch dran, Kapitel 4 ab Vers 14, da heißt es, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Also hier haben wir diese Aussage, dass er ganz speziell durch seinen Geist denjenigen hilft, die verfolgt werden um des Namens des Herrn willen. Nicht denjenigen, die verfolgt werden, weil sie gestohlen haben oder weil sie Unrecht getan haben, sondern speziell denjenigen, die um Christi willen verfolgt werden. Sie dürfen ganz speziell mit der Hilfe durch den Heiligen Geist rechnen in dieser Situation. Dann haben wir Punkt 2, nämlich widersteht dem Teufel. Und wir hatten schon gesehen, was ist die Grundlage dafür, dass wir widerstehen können. Und die Grundlage dafür ist das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Erstens, er hat am Kreuz bezahlt für unsere Schuld und Sünde. Also er hat das größte Problem der Menschheit gelöst, indem er sein Blut vergossen hat am Kreuz. Er hat uns erlöst von unseren Sünden. Auch Petrus, im Petrusbrief hatten wir das schon gesehen, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also er hat diesen Preis bezahlt und alle, die auf ihn vertrauen, die an sein Erlösungswerk glauben, die dürfen wissen, dass sie keine Schuld mehr haben, dass die Schuld einfach, die Schuldfrage erledigt ist. Und das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Dann der nächste Punkt für den Wandel der Gläubigen ist, dass er am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat. Sein Werk am Kreuz diente nicht nur dazu, um uns zu erlösen von unserer Schuld, in dem Sinne, dass die vergangenen Sünden ausgelöscht werden, sondern er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Und deswegen sind wir mit Christus gekreuzigt und wandeln mit ihm in einem neuen Leben, wie uns Römer 6 sagt. Das ist ein gutes Kapitel, das wir diesbezüglich auch lesen können und studieren können. Die Macht der Sünde über den Gläubigen ist gebrochen. Dann ein weiterer Punkt ist eben ganz speziell, was den Teufel angeht. Er hat am Kreuz den Teufel besiegt und natürlich auch seine Engel, die Dämonen. Das hatten wir auch letztes Mal schon in Kolosser 2 gesehen, dass er sie zur Schau gestellt hat, dass er über sie triumphiert hat. Und deswegen die Grundlage dafür, dass wir dem Teufel widerstehen können, ist eben sein Erlösungswerk, das eben dieses Element auch beinhaltet, dass er gesiegt hat über diese finsteren Mächte. Das ist eben die Grundlage. Nun ist die Frage, wie sollten wir dem Teufel widerstehen? Manche sagen, man muss sich an den Teufel richten und ihn ansprechen und ihm sagen, er soll verschwinden, er soll abhauen. Das sagt uns die Bibel nicht. Die Bibel zeigt uns natürlich, dass in ein paar Situationen die Apostel diese Autorität hatten, aber es war eine apostolische Autorität oder derer, die speziell ausgesandt worden sind, zum Beispiel diese 70 Jünger, die ausgesandt worden sind, aber die hatten speziell diesen Auftrag in den Briefen, in den Lehrbriefen, die speziell auch die Anweisung eben für uns enthalten. Da steht nirgends, dass wir uns an den Teufel richten sollen, mit ihm einen Streit führen sollen, mit ihm kämpfen sollen, direkt irgendwelche Befreiungsaktionen durchführen sollen, sondern der Widerstand besteht eben darin, dass wir Jesus Christus von ganzem Herzen vertrauen, dass wir seinem Wort vertrauen und dass wir fest im Glauben stehen. Ja, viele Angriffe kommen ja wirklich über die Gedanken, kommen über falsche Lehren, kommen über die Richtung, dass uns falsche Lehren ein bisschen verrückt machen und dass wir so dem Teufel auch Raum geben. Natürlich kommt es auch durch seine feurigen Pfeile, wie wir noch sehen werden, wobei das da beinhaltet ist. Und wenn wir praktisch nicht vertrauen, wenn wir nicht uns stützen auf den Herrn in Anfechtungen, in Nöten, in all diesen Situationen, dann widerstehen wir nicht, sondern genau in dieser Situation, wenn wir durchgeschüttelt werden, wenn wir Not leiden, wenn wir alles Mögliche durchmachen, dann ist es wichtig, uns auf das Wort zu verlassen. Und ein Punkt ist ja da ganz wichtig, nämlich wenn wir uns in Not befinden, dann neigen wir dazu, auf die Umstände zu schauen. Dann neigen wir dazu zu sehen, oh nein, hier sind Nöte, hier sind Sorgen, hier sind Angriffe. Und wenn wir da drauf schauen, dann schauen wir mehr darauf als auf die Verheißungen des Wortes. Und vielmehr müssen wir entgegen dem, was wir gerade erleben und durchmachen und fühlen, uns stützen auf das Wort. Vielleicht sind wir innerlich total aufgewühlt und fertig durch die Angriffe und sagen uns, ja, der Jesus sagt doch, meinen Frieden gebe ich euch und all die Verheißungen und freut euch im Herrn. Und man sagt sich, ich kann weder von dem Frieden irgendetwas erfahren, noch habe ich Freude im Herrn. Und genau dann ist es entgegen unserer Erfahrung wichtig, uns auf das zu stützen, was das Wort sagt und dem Wort mehr zu glauben als unserer Erfahrung in diesem Moment. Und das ist die Grundlage des Widerstandes, dass wir, egal was passiert, dass wir uns an den Herrn und sein Wort klammern. Egal was auch passiert, wir dürfen vertrauen, dass er derjenige ist, der uns auf den Felsen stellt, der uns zu hoch ist. Das kann er tun. Dann sagt man sich vielleicht, oh, ich habe schon mehrmals Nöte durchgemacht und da war es nicht so. Aber auch das ist wieder, dass wir uns auf die Erfahrung stützen. Wir sollen uns auf das Wort stützen, was er uns zusagt. Er kann es tun, er will es tun, er wird es tun, er hat es zugesagt und darauf verlasse ich mich. Schauen wir dazu einige Verse an. Erstmal, was das angeht, ist natürlich eine ganz wichtige Stelle, Epheser 6. Und zwar in Epheser 6, da geht es ja um die Waffenrüstung Gottes. Die haben wir an anderer Stelle schon ausführlich behandelt. Mir geht es jetzt nur um diesen einen Vers, Epheser 6, Vers 16. Da heißt es, vor allem aber, also das zeigt uns schon die Wichtigkeit auf, vor allem aber, auf dem Englischen ist es auch sehr gut ausgedrückt, in all circumstances, in allen Umständen. Ja, vor allem aber, oder in allen Umständen, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und so sehen wir, dieser Schild des Glaubens ist wichtig, um eben diese Angriffe des Widersachers abzuwehren. Und wir können alle damit auslöschen. Nicht die meisten, nicht ein paar. Alle Pfeile des Widersachers können wir damit auslöschen. Das heißt, wir sollen widerstehen im Glauben. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir den Sieg haben, dass wir glauben. Und Glaube ist ja dann einfach, wenn alles ruhig ist. Ja? Wenn alles ruhig ist und alles gut läuft und wir fröhlich und glücklich sind, dann können wir sagen, ich glaube und vertraue auf das, was der Herr für mich getan hat, dass er mich ans Ziel bringt und so weiter und so fort. Aber wie sieht es aus, wenn eben nicht alles ruhig ist, wenn es stürmt und wenn es tobt? Und genau da sind wir herausgefordert zu glauben. Genau das ist die Prüfung, in der wir uns befinden, dass wir genau dann glauben, dass wir genau glauben und vertrauen. Durch diesen Sturm wird der Herr uns auch durchbringen. Und am Ende werden wir uns freuen und werden frohlocken, wenn wir mal zurückschauen auf all diese Nöte und auf all diese Dinge, die wir durchgemacht haben. Dann werden wir wirklich von Herzen sagen können, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das sagt uns auch 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann noch, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles. Das heißt, jeder wahre, jeder wiedergeborene Gläubige. Ja, wenn jemand diese neue Geburt nicht erlebt hat, dann kann er sich darauf nicht stützen. Dann kann er nicht sagen, ich überwinde die Welt, weil der Glaube, durch den Glauben überwinde ich ja. Nein, das ist speziell für die Gläubigen gesagt, alles, was aus Gott geboren ist. Ja, und wer ist es, der überwindet? Der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Grundlage für die Wiedergeburt ist, dass wir ihn als unseren Erlöser, als den Sohn Gottes, als den, der uns erkauft hat, von unserer Schuld und Sünde annehmen, dass wir auf sein Evangelium trauen, dass wir wissen, wir sind schuldig geworden, wir sind Sünder und in dieser Situation kann nur einer uns helfen, nämlich Jesus Christus. Ja, dass uns unsere Sünden leid tun, dass wir darüber Buße tun, in dem Sinne, dass wir unsere Gesinnung diesbezüglich ändern. Ja, wir sehen die Sünde nun als Sünde, wir nennen sie Sünde und es ist etwas, was wir in unserem Leben nicht mehr haben wollen, weil wir verstanden haben, der Herr Jesus hat dafür bezahlt. Und wir wollen nun in einem neuen Leben wandeln. Und hier heißt es ganz klar, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und der Glaube ist der Sieg, den haben wir, den hat jeder wahre Gläubige. Da könnte einer, der schwach ist im Glauben, könnte sagen, aber ich bin so schwach im Glauben, bei mir klappt das nicht. All die anderen sind siegreich, ja, die wandeln und die geben Zeugnis und die bringen Frucht. Bei mir klappt es nicht. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass wenn der Herr uns berufen hat, und wir werden uns die Berufung noch anschauen, dann hat er uns auch dazu gesetzt und bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibt. Also jeden Gläubigen hat der Herr berufen, um bleibende Frucht zu bringen. Das hat er so bestimmt. Das hat er vorherbestimmt. Ja, das müssen wir uns vor Augen führen. Jeder wahre Gläubige ist dazu gesetzt, ist dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und wenn wir diese Frucht nicht sehen in unserem Leben, dann können wir zu ihm gehen, es ihm sagen, uns auf die Verheißung stützen und sagen, Herr, du hast es versprochen, bitte wirke diese Frucht in meinem Leben. Ich flehe dich an, erfülle deine Verheißung in meinem Leben und gebrauche mich zu deiner Ehre. Und dieses Gebet dürfen wir im festen Vertrauen beten, dass er es auch erhören wird. Weil das ist ein Gebet, das er selbst verheißen hat, eine Aussage, die er verheißen hat. Und wenn wir die im Gebet bringen, dann müssen wir die nicht im Zweifel bringen, dann müssen wir nicht bringen in der Meinung, ja, vielleicht erhört er es nicht. Bei anderen Dingen ja, wenn wir krank sind und um Heilung bitten, dann wissen wir nicht, was sein Wille ist. Aber in Bezug auf die Frucht, die wir bringen sollen, wissen wir, es ist sein Wille, dass wir Frucht bringen sollen. Und deswegen dürfen wir zu ihm wirklich sagen, Herr, du hast es versprochen, bitte wirke es in meinem Leben. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir ihm gehorchen. Es gibt Gläubige, die sagen, ich will Frucht bringen, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und sie sich dem Wort Gottes unterordnen sollen und dem Wort gehorchen sollen, sind sie nicht bereit dazu. Und das passt nicht zusammen. Den Herrn zu lieben, heißt auch seinem Wort gehorchen. Der Herr sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist ein Zeichen der Liebe zum Herrn Jesus. Aber hier zurück zu dieser Aussage, der Glaube, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat und durch ihn überwinden wir die Welt und all die Nöte und all die Dinge, die so in der Welt sind und speziell auch die Verführung, die durch den Widersacher eben in der Welt ist. Dann einen weiteren Bereich, den der von Petrus ausdrücklich erwähnt wird, ist, dass wir widerstehen sollen in dem Bewusstsein, dass Verfolgung dazu gehört. Es heißt ja hier in Vers 9, dem widersteht fest im Glauben in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Bewusstsein, dass Verfolgung Teil der Nachfolge ist, den Gläubigen helfen kann, uns helfen kann, die Verfolgung anzunehmen. Da müssen wir uns vor Augen führen, dass manche Gläubige eventuell was anderes erwartet haben. Manche haben erwartet, sie kommen jetzt zum Glauben, sie kommen zu Jesus und die Probleme werden gelöst und das Leben wird einfacher und sie haben ein Leben in der Freude, in der Nachfolge des Herrn mit wenig Problemen, weil ja Gott da ist, der alle Probleme löst. Und wenn man so denkt und das meint, dann ist man sehr verwundert, wenn plötzlich Verfolgung kommt. Deswegen sagt Petrus auch, und das haben wir schon gesehen, verwundert euch nicht über die Feuerprobe, die bei euch entstanden ist. Verwundert euch nicht. Das gehört dazu, das ist Teil davon. Und wenn man aber weiß, das ist Teil davon, und das ist nicht ein Zeichen dafür, dass Gott einen verflucht oder dass Gott einem nicht mehr hilft, weil das könnte man denken. Man könnte denken, ich werde jetzt verfolgt, Gott hilft mir nicht, vielleicht habe ich gesündigt, vielleicht habe ich irgendwie was getan, was dem Herrn nicht wohlgefällig war, und jetzt lässt er zu, dass ich verfolgt werde. Und dann kann man daran verzweifeln, weil man meint, man ist nicht mehr unter dem Wohlgefallen des Herrn. Wenn man aber weiß, die Verfolgung, die gehört dazu und ich darf sie aus Gottes Hand annehmen, dann ist das durchaus eine Hilfe. Und Petrus sagt, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Also bei den anderen ist es auch so, die Brüder, die in der Welt sind, die erleiden auch Verfolgung, denen passiert das Gleiche, das gehört zu dieser Berufung dazu. Und deswegen sollt ihr feststehen und dem widerstehen, fest im Glauben. Und das ist wirklich so, wenn wir nicht glauben, dass es von Gott kommt, dass es von Gott so bestimmt ist, dann fällt es uns schwer, fest im Glauben zu stehen. Weil wir fragen uns immer, was ist nicht in Ordnung, was habe ich falsch gemacht? Wenn wir wissen, es gehört dazu, dann darf ich wissen, es ist die Verheißung des Herrn. Und der Jesus selbst hat gesagt, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet um meines Namens willen. Dann hüpft und springt. Ja? Und gut, ich denke jetzt, die wenigsten Gläubigen werden wirklich hüpfen und springen, wenn sie verfolgt werden. Aber dieses Bewusstsein zurechtzurücken und zu wissen, es ist Teil der Berufung, kann wirklich auch dann Freude geben und Freude bewirken in dieser Situation. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte, wo die Gläubigen, als sie geschlagen worden sind, dann tatsächlich sich freuten und dem Herrn Dank sagten, dass sie gewürdigt worden waren, zu leiden um seines Namens willen. Also es ist eine große Ehre, um des Namens des Herrn willen zu leiden. Und diese Ehre wird nicht jedem Gläubigen zuteil. Und da haben wir eben zwei Bibelstellen. Die eine haben wir gerade schon gelesen, die zweite und die erste, die schlage ich nochmal auf. Im 2. Timotheus 3, Vers 12, da heißt es, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also alle Gläubigen werden Verfolgung erleiden. Das heißt nicht, dass alle ins Gefängnis geworfen werden, das heißt nicht, dass alle umgebracht werden oder geschlagen werden, aber irgendeine Art der Verfolgung, und sei es auch nur in Worten, werden alle erleiden, die gottesfürchtig leben. also die sich auch zum Herrn bekennen. Dieses Bekenntnis zum Herrn wird Folgen haben und eben nicht nur positive, sondern auch Folgen in dem Sinne, dass wir dann darunter leiden, bis hin zu Verfolgung, die auch etwas weiter gefasst werden kann, als wirklich nur, dass man ins Gefängnis geworfen wird oder umgebracht wird. Also gehört es dazu, und auf dieser Grundlage sollen wir eben widerstehen. Wir sollen fest im Glauben sein, egal was auch komme, sei es Verführung, sei es Verfolgung, ja, sei es Anfechtungen. All diese Dinge, all diesen Dingen sollen wir fest im Glauben widerstehen. Und wir hatten auch schon in diesem Zusammenhang im Petrus gesehen, dass mit dazugehört, dass wir uns dem Herrn unterwerfen, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes unterwerfen. Warum? Weil er hält alles in seiner Hand. Ich hatte betont, dass dieser Ausdruck, die mächtige Hand Gottes, auch erwähnt wird in Bezug auf das Volk Israel, das herausgeführt worden ist aus Ägypten. Das war mit seiner mächtigen Retterhand, hat er sie herausgeführt. Und in seiner mächtigen Hand sind wir, und unter diese mächtige Hand sollen wir uns unterwerfen, weil er alle Umstände und alle Situationen in seiner Hand hält. Und das heißt, demütig zu sein. Ich erinnere da an die vergangenen Predigten, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns demütigen unter seine Hand. Wir demütigen uns, warum? Weil wir wissen, es kommt von ihm. Diese Umstände kommen von ihm, und so sollen wir es auch aus seiner Hand annehmen. Und Judas sagt uns in der Parallelstelle, dass der Teufel dann von uns flieht. So, dann kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt sagt uns Hoffen und Vertrauen. Der basiert auf dem Vers 10, wo es heißt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Wir werden heute uns schon etwas mit diesem Vers beschäftigen, aber nächstes Mal das nochmal ausführlicher aufgreifen. Also erstmal hoffen und vertrauen. Auf wen sollen wir vertrauen? Auf wen sollen wir hoffen? Es heißt hier, der Gott aller Gnade aber. Er ist der Gott aller Gnade, und er hat uns die Gnade gebracht, weil er der Gott aller Gnade ist. Und deswegen wird das Evangelium in der Apostelgeschichte auch genannt, das Evangelium der Gnade Gottes. Evangelium Apostelgeschichte 20. In Vers 24, da heißt es, aber auf all das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er ist der Gott der Gnade, und Gnade bedeutet eben, dass wir, die es nicht verdient haben, dass wir Rettung, dass wir Heil erfahren haben, dass er uns seine Gnade geschenkt hat. Wir, die wir Verurteilung, die wir Gericht verdient hätten, wir haben durch den Gott der Gnade eben die Erlösung geschenkt bekommen. Und was natürlich rein aus Gnade war, was unverdient war. Und deswegen das Evangelium der Gnade Gottes. Das sehen wir auch im Titusbrief. Da heißt es, da gehen wir kurz auf, Titus. Zwei. Ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also es ist die Gnade Gottes, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie ist erschienen und sie nimmt uns in Zucht. Und das bezieht sich jetzt auf die Gläubigen. Die Gläubigen werden in Zucht genommen durch die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die nimmt natürlich nicht alle Menschen in Zucht, nicht die ganze Menschheit, sondern sie nimmt uns in Zucht mit einem Ziel, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und dazu brauchen wir Zucht. Und das könnten wir meinen, Gnade und Zucht, das passt ja gar nicht zusammen. Aber genau so ist es. Es ist Gnade, wenn wir in Zucht genommen werden und diese Zucht dazu führt, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen. Es ist ja nicht so, dass jemand zum Glauben kommt und automatisch sagt, so, ab heute ist alles verleugnet und alles abgelegt und ich lebe nur noch besonnen und gerecht und gottesfürchtig. Es gibt schon so Schnellstarter, wo ziemlich viel am Anfang schon geschieht, aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass man wächst, dass man durch den Herrn Schritt für Schritt verändert wird und dass er eben ein Ziel hat mit uns, er nimmt uns in Zucht, damit wir eben das verleugnen und dann ein gottesfürchtiges Leben leben. Und er ist es, der uns gereinigt hat, der uns gerettet hat, der sich selbst für uns hingegeben hat und so die Grundlage dafür geschaffen hat, dass wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Ein weiterer Punkt ist, was Petrus hier erwähnt, er hat uns berufen. Ja, was bedeutet, er hat uns berufen? Da gibt es einige Stellen in der Bibel und wir dürfen hier einen Fehler nicht machen, den manche machen. Manche setzen das Berufen, so wie Paulus es verwendet, gleich mit dem Berufen, so wie Jesus es verwendet. Jesus sagt, viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Also hier wird ja deutlich, dass die Berufenen eine Untermenge sind, die Auserwählten eine Untermenge sind von den Berufenen, so wie Jesus das Wort verwendet. Wenn Paulus aber das Wort verwendet, und das zieht sich durch alle Stellen, wo Paulus das Wort verwendet, dann bezieht er sich auf die wirksam Berufenen, auf diejenigen, die auch wirklich zum Glauben gekommen sind. Und er drückt das auch an manchen Stellen so aus, die berufenen Heiligen. Wir schauen uns erstmal eine Stelle dazu an, dann noch eine andere, die das noch deutlicher aufzeigt. Erstmal 2. Timotheus 1. Vers 9, da heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat, und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und hier wird deutlich, er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Und dieser heilige Ruf, der hat auch zur Errettung geführt. Deswegen sagt er beides zusammen. Er sagt, er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und die Grundlage sind nicht unsere Werke, also die Grundlage dafür liegt nicht in uns selbst, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Genauso sagt uns der Epheserbrief, dass wir auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Und diese Auserwählung, die führt dann auch zur Berufung. Und das sehen wir eben noch deutlicher in der nächsten Stelle, nämlich in Römer 8, Vers 30. Da heißt es, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und diese Bibelstelle hatten wir ja auch schon öfters mal betrachtet. Sie wird auch die goldene Kette genannt. Warum? Weil sich ein Glied in das andere einfügt. Erstmal kommt die Vorherbestimmung, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Hier lesen wir, alle, die er vorherbestimmt hat, hat er auch berufen. Und hier heißt es nicht, ein Teil derjenigen, die vorherbestimmt sind, hat er berufen. Oder ein Teil derjenigen, die berufen sind, die waren vorherbestimmt. Also weder so noch so, sondern die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Also wieder die komplette Menge derjenigen, die berufen sind, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, mit denen, die er vorherbestimmt hat, kommt er auch ans Ziel. Kommt er ans Ziel bis in die Ewigkeit, bis zur Verherrlichung. Und deswegen die goldene Kette, die geht von der Berufung bis zur Verherrlichung. Und so sagt uns die Bibel, dass es auf der einen Seite den allgemeinen Ruf des Evangeliums gibt, der an die ganze Welt geht. Das heißt, wenn wir jemand das Evangelium sagen, dann heißt das, der bekommt den Ruf des Evangeliums. Der wird äußerlich gerufen. Aber das heißt noch nicht, dass er innerlich durch den Heiligen Geist den heiligen Ruf erfährt. Bei Lydia heißt es, wo sie eben das Evangelium hörte, Gott öffnete ihr das Herz, sodass sie auf alles Acht gab, was von Paulus zu ihr geredet wurde. Also hier öffnete Gott das Herz. Und wenn Gott das Herz nicht öffnet, dann passiert auch nichts. Das heißt, er muss wirken durch seinen Geist und hat gesagt, er schickt seinen Heiligen Geist, um zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gerichten. Ohne diese Überführung, ohne das Wirken seines Geistes, geschieht auch kein rettender Glaube. Und hier sehen wir das an dieser Kette, dass diese Berufung eben folgt auf die Vorherbestimmung und dann kommt die Rechtfertigung und dann kommt am Ende die Verherrlichung. Und das darf uns auch Trost geben und dazu dient das auch, dass wir uns demütigen vor dem Herrn, dass wir nicht etwas sagen, ich habe es mir selbst zu verdanken, dass ich offen war fürs Evangelium, andere sind halt nicht offen. Nein, wir dürfen demütig sein und sagen, wir haben es ihm zu verdanken. Er hat den Unterschied gemacht. Und ich habe wirklich schon manche sagen gehört, in Bezug auf Ungläubige, ich war ja offen dafür, ich habe mein Herz geöffnet und deswegen bin ich jetzt gläubig und der andere nicht. Die Bibel sagt uns, Gott öffnet die Herzen, er lenkt die Herzen wie Wasser, Bäche und so, wenn wir mal vor ihm sind, dann dürfen wir alle Ehre ihm geben. Das sehen wir an den Ältesten in der Offenbarung, die ihre Kronen vor ihm niederwerfen. Die sagen, dass ihm alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Macht und alles gebührt, weil er derjenige ist, der alles wirkt. Also er hat uns berufen eben mit diesem heiligen Ruf. Und wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, der kann das gern mal tun. Alle Stellen durchlesen, wo Paulus das Wort berufen verwendet. Und dann wird deutlich klar werden, dass hier eine andere Verwendung ist, wie Jesus das Wort verwendet. Ja, zum Beispiel, wenn wir in Römer 1 nochmal schauen, da heißt es auch, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also auf ihn sollen wir vertrauen, auf den, der uns berufen hat. Und weil er uns berufen hat mit seinem heiligen Ruf, wird er uns auch sicher ans Ziel bringen. Und deswegen tun wir gut daran, ihm zu vertrauen. Er hat uns erlöst, und das hatte ich vorher schon kurz erwähnt. In Römer 3, ab Vers 23 sehen wir seine Erlösung, seine Gnade. Dort heißt es, dass alle Sünder waren, dass alle Sünder sind. Das ist der Zustand der Menschheit. Alle sind verloren, hoffnungslos verloren und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist umsonst, das ist nicht aufgrund von Verdienst. Und in Vers 25 heißt es, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das ist das Sühnopfer und das ist der Beweis dafür, dass wir ihm vertrauen können und dürfen. Die Bibel sagt uns ganz klar, wenn er sein Leben für uns gegeben hat, wenn er sich hingegeben hat, dann dürfen wir auch wissen, er wird uns ans Ziel bringen. Er hat seine Vertrauenswürdigkeit durch sein Opfer am Kreuz bewiesen und deswegen dürfen wir ihm trauen und auf ihn hoffen. Und Petrus sagt uns, dass er uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit. Und das ist etwas sehr Schönes, dass wir das wissen dürfen. Wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit Und das sagen uns natürlich auch andere Stellen der Bibel. Die Bibel spricht zum Beispiel am Ende vom ewigen Jerusalem. Das ist die Stadt, in der die Gläubigen in alle Ewigkeit leben werden. Und da heißt es in Kapitel 21, Verse 22 bis 23. Und ein Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also das ist die Berufung zu dieser wunderbaren Stadt, die ja noch ausführlicher hier beschrieben wird. Interessant ist es trotzdem, dass insgesamt über die Ewigkeit nicht so viel gesagt wird. Wir haben die Beschreibung der Stadt, wir wissen, sie hat Straßen aus Gold und andere Details wissen wir über das ewige Jerusalem. Aber es gibt andere Themen, die viel ausführlicher behandelt werden in der Bibel als jetzt unsere ewige Wohnung. Und ein Punkt, ein Grund dafür könnte sein, dass wir einfach uns die Ewigkeit, auch wenn sie uns beschrieben wird, nicht so vorstellen können. Wir wissen aber, das Wunderbare an der Ewigkeit wird sein, dass wir alle Zeit in der Gegenwart des Herrn sein dürfen, dass es kein Leid mehr gibt, also wir wissen, was es nicht mehr gibt. Und das ist schon für viele eine große Freude. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen den Herrn anbeten, wir dürfen mit ihm sein, wir dürfen die Gemeinschaft mit ihm erfahren und genießen auf ganz andere Art und Weise, wie wir es jetzt erfahren dürfen. Nun, er hat dieses zukünftige Ziel, aber wir haben ja schon gesehen, dass er auch jetzt ein Ziel hat. Und das sagt uns eben Petrus selbst in dem Vers 10. Und da zeigt er auf, dass wir, nachdem wir eine kleine Zeit gelitten haben, also nach dem Leid, dass es nach dem Leid eben, dass er vorhat, uns zu stärken. Und das ist ja genau dieser Ausdruck, ich möchte den Vers nochmal vorlesen. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also wir haben auf der einen Seite eine kurze Zeit des Leidens und die ist immer kurz. Ja, wir leiden immer nur eine kurze Zeit. Uns mag das lang vorkommen, aber sogar das ganze Leben ist kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Also so jemand, der das ganze Leben lang leidet, leidet nur kurz. Und das ist natürlich schwierig, das jemanden so zu vermitteln, der das ganze Leben lang leidet. Aber letztendlich kann er sich auf das Wort stützen und versuchen, durch das Wort diese Sichtweise zu bekommen. Hier ist es jetzt so, dass Petrus ihnen diese Hoffnung vor Augen stellt, dass sie nach diesem Leiden, dass sie gegründet, dass sie gestärkt werden. Also dass dieses Leiden, durch das sie jetzt durchgehen, tatsächlich nicht bis zum Lebensende geht, sondern dass sie nach dem Leiden gestärkt werden, dass sie gegründet werden, dass sie gefestigt werden. Und so sehen wir auch, dieses Ziel des Leidens ist auch ein Ziel in diesem Leben, dass wir dadurch verändert werden, dass wir ihm ähnlicher werden und ihm dann umso besser dienen können. Und das werden wir nächstes Mal genauer betrachten, wenn wir uns noch intensiver mit dem Vers 10 beschäftigen, mit dem Leiden und dann auch mit dem, was der Herr tut, eben nachdem wir eine kurze Zeit gelitten haben, nämlich mit dieser Zubereitung, Festigung, Stärkung und Gründung, die er vorhat. Und das ist auch etwas, was uns sehr Mut machen darf. Also er hat ein Ziel für die Ewigkeit, dass wir in seiner ewigen Herrlichkeit sind, aber er hat auch ein Ziel jetzt und er möchte dieses Ziel mit uns erreichen. Dann komme ich zum Schluss, zur Zusammenfassung. Vom Thema her könnten wir sagen, dass wir Hoffnung und Vertrauen haben sollen in Angesicht von Trübsalen, in Angesicht von Anfechtungen. Erstens, wir sollen nüchtern und wachsam sein. Zweitens, wir sollen dem Teufel im Glauben widerstehen. Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, aber er ist ein besiegter Löwe. Und im Glauben dürfen wir ihm widerstehen und das sollen wir tun. Und drittens, wir sollen in den Gott aller Gnade vertrauen, der uns eben erlöst hat und berufen hat, ihm zu dienen und der uns dazu berufen hat, dass wir bei ihm sind in alle Ewigkeit. Und das allein durch Gnade und deswegen gebührt auch ihm allein die Ehre. Vielen Dank.